Profil Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Heute erstmals zu Gast unsere neue Chefredakteurin Anna Dahlhammer. Hallo Anna.
Hallo Iris.
Mein Name ist Iris Bonavida. Ich bin Innenpolitik-Redakteurin und wir wollen heute vor allem über das Thema SPÖ sprechen. Heute ist Mittwoch. Anna, wie geht's denn der Partei?
Na, nach Sonntag hat es vielleicht ein bisschen Erholung gebraucht. Die SPÖ hat in Kärnten eine Wahl gewonnen und gleichzeitig verloren. Peter Kaiser konnte weniger, also hat knapp 10 Prozentpunkte verloren und das ist natürlich insgesamt für die Partei eher unschön. Pamela Rendi-Wagner hat momentan eine Führungsdebatte wieder einmal und das war natürlich nicht zuträglich. Ja, und ich glaube, jetzt versuchen sie sich ein bisschen zu sortieren und überlegen sich, wie man denn so tun soll.
Pamela Rendi-Wagner hat ja Hans-Peter Doskozil in einem Brief zur Präsidiumssitzung nächste Woche eingeladen. Was glaubst du denn, wie wird es da weitergehen?
Erstens interessant, dass sie offenbar wieder miteinander sprechen, weil das Profil zuletzt für ein Doppelinterview angefragt hatte, waren die Fronten noch so verhärtet, dass klar war, die beiden kann man nicht miteinander in einen Raum setzen. Unterkühlt ist es aber offenbar, weil normalerweise könnte man auch jemanden anrufen und ihm sagen, bitte komm in meine Präsidiumssitzung oder in unsere. In dem Fall war es ein Brief. Hans-Peter Doskozil hat angekündigt, auch zu kommen und ich bin gespannt, was nach dieser Sitzung, was man erfährt, was dort los war.
Offenbar ist ja nicht mehr die Frage, kommt es zum großen Showdown, sondern nur noch wann und in welcher Form. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass man einen Sonderparteitag macht, andererseits eine Mitgliederbefragung. Es wirkt so, als hätte Hans-Peter Doskozil ja eher eine Präferenz für die Mitgliederbefragung. Was glaubst du denn, wie würde so ein Showdown enden? Einmal auf dem Parteitag und einmal mittels Mitgliederbefragung.
Also ich glaube, jetzt dauert es einmal noch ein bisschen, bis was passiert. Vor der Salzburg-Wahl gehe ich nicht davon aus, dass man sich entscheidet, was man machen wird. Also ich glaube nicht, dass ein Sonderparteitag vorher stattfindet. Ich glaube auch nicht, dass man eine Mitgliederbefragung vorher startet. Gute Frage, was ihm lieber wäre. Naja, die Mitgliederbefragung ging zuletzt schon recht deutlich für Rendi-Wagner aus. Also es ist ein bisschen riskant. Doskozil funktioniert, glaube ich, nämlich für den SPÖ-Wähler besser als parteiintern. Insofern spannend.
Ja, du hast angesprochen die Salzburg-Wahl am 23. April. Da tritt ja David Ecker für die SPÖ an, der eigentlich ein ziemlicher Doskozil-Fan ist. Wird dann die Salzburg-Wahl irgendwelche Auswirkungen auf dieses SPÖ-Machtspielchen haben?
Also wenn man sich's anschaut, im Österreich-Gefüge, welche Bundesländer stehen hinter Hans-Peter Doskozil, fällt auf, dass eigentlich nur mehr Wien sich wirklich gegen ihn wehrt und wirklich hinter Pamela Rendi-Wagner steht. Schon auch andere Teile der SPÖ, die nicht unrelevant sind, zum Beispiel die Gewerkschaft, die verärgert ist, dass er sie mehr oder weniger nutzlos gemacht hat, dadurch, dass er einen Mindestlohn in seinem Bundesland etabliert hat. Also braucht man dann keine Gewerkschaft mehr zum Verhandeln, wenn das so läuft. Und auch ein bisschen die roten Wohnbauträger, die nicht so davon begeistert sind, dass nicht mehr sie bauen, sondern das Burgenland selbst.
Die SPÖ-Frauen haben sich ja auch sehr stark gemacht für Pamela Rendi-Wagner. Es schwingt ja auch immer dieses Argument mit, okay, jetzt hat die SPÖ das erste Mal eine Chefin und die wird sozusagen von einem Mann aus dem Burgenland entmachtet. Also glaubst du, dass das auch ein Faktor ist?
Das finde ich ist ein bisschen kurz gegriffen, sage ich selbst als Frau in Führungsposition. Also wenn ich meinen Job nicht gut mache, dann wird mich das vor nichts retten. Also das finde ich ist ein bisschen kurz gegriffen und würde ich mir ehrlicherweise von der SPÖ-Parteivorsitzenden auch wünschen, eine inhaltlichere Debatte zu führen und ein bisschen zu reflektieren, ob sie das gut gemacht hat und ob die Partei mit ihr zufrieden ist und offenbar weite Teile nicht. Und dem wird sie sich halt früher oder später stellen müssen.
Es gibt noch einen zweiten Parteichef, einen Mann, der in dieser Woche ein wichtiges Thema vor sich hat, und zwar Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Am Freitag hat er schon eine große Rede angekündigt. Dort will er sich sozusagen erklären, seine großen Schwerpunkte setzen. Warum passiert das gerade jetzt? Was hat er da vor?
Naja, auch Karl Nehammer hat ein parteiinternes Problem. Also ich finde, diese Grundsatzrede hält er eher nach innen als nach außen. So kommt es mir zumindest vor. Nach der Niederösterreich-Wahl, die ja nicht besonders gut ausgegangen ist für die ÖVP oder schlechter als erwünscht, sagen wir mal so, wird auch wieder ordentlich kritisiert und wird auch ordentlich an ihm gezweifelt. Und das hört man auch, dass es viele gibt, die sagen, okay, einmal höre ich mir das noch an, was er vorhat, aber bisher bin ich jetzt nicht besonders begeistert, was er macht. Ich finde es auch sehr spannend, dass es gar nicht so wenige gibt, die dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz jetzt plötzlich wieder nachtrauern. Also da verklärt man auch ein bisschen die Vergangenheit. Auch spannend, was bei der ÖVP los ist in der Frage.
Man weiß eigentlich auch gar nicht, wofür Karl Nehammer steht, oder? Weil ich meine, er war jetzt bis jetzt mit Krisenbewältigung verbunden. Aber was macht den ÖVP-Chef Karl Nehammer aus? Gibt es darauf eine Antwort?
Nein, die Antwort, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht. Beim Kurz war das anders. Den konnte man mögen oder nicht, aber man hat zumindest gewusst, was er will und wofür er steht. Und da ist das Profil von Karl Nehammer deutlich schwammiger.
Hast du eine Erwartung? Also was glaubst du, welche Themen wird er ansprechen?
Also ich bin gespannt, ob die Rede überhaupt substanziell wird oder ob das eine, ja, wir betonen Werte Rede ist oder ob es doch ein bisschen konkreter wird.
Man redet ja immer so viel über Pamela Rendi Wagner, ob sie Spitzenkandidatin wird. Aber glaubst du, wird Karl Nehammer, ist er gesetzt als Spitzenkandidat?
Glaube ich ehrlicherweise nicht, dass das schon zu 100% zugezurrt ist. Kommt darauf an, wann die Wahl ist.
Und ob es Alternativen gibt, nehme ich mal an, oder?
Das ist ja immer ein bisschen die große Frage.
Tatsächlich ist es spannend, weil man ja bei so vielen Parteien gerade nicht weiß, sind die Parteichefs, die Parteichefinnen dann auch die in die Wahl treten? Ich meine, bei den Grünen vermutlich auch. Werner Kogler ist Parteichef, aber der hat ja in Kärnten jetzt auch mit Olga Vogler einen ziemlichen Verlust verdauen müssen. Wie stehen denn die Grünen da?
Naja, die Grünen sind Kummer gewöhnt. Einmal sind sie aus dem Parlament geflogen, jetzt sind sie wieder nicht in den Landtag gekommen. Nein, das ist natürlich ist ganz bitter. Auch in Anbetracht dessen, dass die Klimafrage ja eine sehr große ist und sie irgendwie überhaupt nichts holen können. Ob Werner Kogler noch einmal antritt, ist eine gute Frage. Oder ob er nicht das Ruder an jemand Jüngeren übergibt, da gibt es unterschiedlichste Gerüchte. Aber ich glaube, auch das ist noch nicht entschieden.
Es gibt ja sozusagen zwei Erzählungen. Die einen, die sagen, die Grünen als Koalitionspartner sind zwar eben der Juniorpartner, aber geben total viele Themen vor. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass das spiegelt sich nicht jetzt in den Wahlergebnissen wieder, beziehungsweise in den Umfragewerten. Wie siehst du das?
Naja, die Grünen leiden halt schon auch ein bisschen darunter, dass sie vieles, was in der ÖVP nicht gut gegangen ist, mittragen mussten, was nicht der Wählerschaft nicht gefällt. Also die Grünen haben immer gepunktet mit Antikorruption, da hat es da ein großes Thema gegeben. Insofern, das ist schwierig, weil es halt einfach vieles überlagert hat, auch in der Berichterstattung.
Glaubst du, können sie sich noch erholen bis zur Nationalratswahl, wenn die denn überhaupt planmäßig Ende nächsten Jahres stattfindet?
Ja, kommt drauf an, was sie machen. Also ich hätte jetzt nicht irgendwelche Anzeichen, dass die irgendwie groß was planen, um so Phönix aus der Asche mäßig zu wieder nach vorne zu kommen. Also ich sehe da eigentlich jetzt auch keine Strategie oder keine Strategieänderung, sagen wir mal so.
Das heißt, Werner Kogler müsste eigentlich auch eine große Grundsatzrede halten.
Ja, Reden an die Nation sind ja in diesem Land sehr beliebt.
Und Werner Kogler hält ja auch gern Reden, insofern.
Werner Kogler redet gern lang und ausgiebig, das stimmt.
Wir haben ja Ende der Woche in unserer nächsten Ausgabe eine große Umfrage. Da werden dann eben auch, da gibt es die Sonntagsfrage und die Kanzlerfrage, Kanzlerinnenfrage. Man sieht schon, dass die FPÖ weiter im Aufwind ist. In Kärnten war es allerdings so, dass die FPÖ-Bäume sozusagen nicht in den Himmel wachsen. Ist das, glaubst du, ein Kärnten-Phänomen, weil es da eben Konkurrenz gab mit dem Team Kärnten, oder glaubst du, ist das auch etwas, was sich auf Bundesebene dann irgendwann mal zeigen wird?
Naja, ich finde, dass die FPÖ in Kärnten und die Bundes-FPÖ, so wie die aufgestellt sind und agieren und auch die Spitzenkandidaten relativ wenig gemein haben. Also in Kärnten ist das doch eher eine moderate Angelegenheit und im Bund setzt man schon sehr auf Polarisierung. Ich kann mir schon vorstellen, dass die FPÖ irgendwann auf Platz 1 landet. Konnte ich vor einem halben Jahr nicht, aber mittlerweile sehe ich das durchaus gegeben, weil die beiden anderen Großparteien auch relativ wenig wissen, wie sie denn aus ihrer Misere kommen sollen und wohin man halt gehen sollen. Und wenn man keine Strategie hat, die man konsequent verfolgt, wird es halt schwierig.
Und glaubst du, würde man dann auch mit Herbert Kickl koalieren oder wäre das etwas, das sozusagen ein No-Go ist?
Ja, die ÖVP vielleicht, die SPÖ glaube ich auch und der Doskozil nicht. Also mit dem Kickl, glaube ich, würde Doskozil nicht kooperieren oder koalieren. Aber eigentlich glaube ich auch, dass die FPÖ für ihn nicht besonders attraktiv ist.
Hans-Peter Doskozil hat sich ja auch schon für die Ampel ausgesprochen auf Bundesebene. Gleichzeitig hört man auch immer wieder, dass die Große Koalition oder die ehemals Große Koalition, also jedenfalls zwischen SPÖ und ÖVP sozusagen, wieder mehr an Beliebtheit gewinnt, zumindest unter den Politikern und Politikerinnen. Was glaubst du, wäre dann wahrscheinlicher?
Das sind halt taktische Spielchen. Also wenn sich Hans-Peter Doskozil für eine Ampel ausspricht, dann tut er das natürlich auch, um Druck auf die ÖVP auszuüben, damit es die billiger gibt. Ich nehme schon wahr, dass es im Hintergrund zwischen Rot und Schwarz auf zweiter, dritter Ebene sehr viele informelle Gespräche gibt, auch wieder Annäherungsversuche. Das sind so alte Kontakte, alte Banden, die man wieder versucht zu knüpfen. Es gab zuletzt von der ÖVP hochrangigen Besuch im Burgenland. Auf der anderen Seite sitzen jetzt Doskozil-Leute in Niederösterreich. Also das ist alles irgendwie sehr spannend und ich habe schon das Gefühl, dass man da wieder ein Stück enger zusammenrückt, auch als Front gegen rechts.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird es jedenfalls nächstes Jahr nicht die Nationalratswahl mit Pamela Rendi-Wagner geben als SPÖ-Chefin.
Ja, den Fehler werde ich jetzt nicht machen, mich hier festzulegen, damit mir das nachher dann jemand vorwerfen kann. Ich weiß es auch schlicht nicht. Ich glaube nicht, dass die SPÖ vorhat, mit ihr in die Wahl zu gehen. Würde mich sehr wundern, aber ja, manchmal wird mir auch überrascht.
Ja, und wie die Umfragewerte dann ausschauen für die SPÖ, für Pamela Rendi-Wagner sozusagen in der fiktiven Kanzlerinnenfrage, wird man dann in der kommenden Ausgabe vom Profil sehen. Anna, danke für den Besuch.
Danke für den ersten Podcast.
Ihnen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Tschüss.
Mehr zum Thema auf Profil.at.